Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist Montag und ihr wisst, was das heißt. Die neue Folge von Kreisab wartet auf euch. Und das ist auch an diesem Montag so schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am 13. April 2026. Und heute wimmelt diese Sendung nur vor Themen. Also es ist unglaublich, es ist eine Menge passiert. Unter anderem wurde ein Tor nicht gegeben, was regulär erzielt wurde. Und zwar eines von GWD Minden in der vergangenen Woche bei der MT Melsung. Zum aktuellen Zeitpunkt, also wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen, ist noch nicht klar, ob der Einspruch offiziell eingelegt wurde von Seiten GWD Mindens. Aber was klar ist, sie möchten das tun. Das haben sie bereits kommuniziert. Und ja, gut, das ist ein Thema, über das wir sprechen werden. Denn der Videobeweis, der hat zwar funktioniert, der wurde aber nicht richtig genutzt. Dann sprechen wir über ein paar Personalien. Es gibt das Gerücht, dass Kiko Costa, der Linkshänder, der Junge von Sporting, nach Flensburg kommen wird. Dann gab es eine Vertragsauflösung in Szeged. Jim Gottfriedsson hat aktuell keinen Club mehr und das ist eine wilde Nummer, weil beide Seiten sind sich da überhaupt nicht einig, wie das abgelaufen ist. Dann blicken wir auf das Final Four im DHB-Pokal voraus. Wir schauen auf die Playoffs in der Handball-Bundesliga Frauen. Wir schauen auf die internationalen Partien in der vergangenen Woche in der European League mit deutscher Beteiligung und auch in der Champions League ohne deutsche Beteiligung. Und all das tue ich mit dem geschätzten Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
So, jetzt muss ich mal kurz durchatmen, denn das war eine Menge, aber wir starten direkt mit einer Hammergeschichte, denn anders kann man das ja nicht sagen. Ich weiß nicht, wie oft du dir die Szene angesehen hast. Ich habe sie mir im Nachgang noch ein paar Mal angesehen. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, es war beim Stande von 4:1 für die MT Melsung und GWD Minden erzielte einen Treffer durch Philipp Wolicek und alle dachten, okay, ist ein Tor. Und dann holte der Torhüter der MT Melsung, der Kollege Palacic, den Ball neben dem Tor hervor, weil der Ball unter dem Netz durchgegangen war. Also es war ein ganz regulärer Treffer und Wolicek, der hatte auch gejubelt und dementsprechend dachte man, okay, es geht jetzt weiter. Und dann waren die Schiedsrichter sich unsicher, obwohl der Torschiedsrichter zunächst ein Tor gezeigt hatte. Ein Tor, das, wie gesagt, absolut regulär gewesen ist und dementsprechend waren sie sich dann unsicher und haben gedacht, naja, wir schauen uns das Ganze nochmal per Videobeweis an. Was ist dann passiert?
Ja, also so wie ich es gesehen habe, wurde sich eine Perspektive nur angeschaut und da kam man dann irgendwie zu dem Schluss, dass der Ball dann wohl neben dem Tor eingeschlagen ist. Also man hat ja mehrere Möglichkeiten und wenn man zum Beispiel jetzt diese normale Torlinienansicht gewählt hätte, dann hätte man ganz klar gesehen, dass dann der Ball da im Tor gewesen wäre. Wäre cleverer gewesen, als dann auf irgendeine seitliche Perspektive zu gucken und dann zu Schluss zu kommen, war wohl doch nicht drin. Ich fand es ein bisschen seltsam insgesamt. Mit Sicherheit kann man da sagen, okay, die Schiedsrichter hätten das einfach besser lösen müssen. Hat der DHB ja auch so eingeordnet und ich glaube nicht, dass ein Einspruch Erfolg haben wird.
Soweit habe ich mich erkundigt. Ein Einspruch wäre mehr oder weniger eine Totgeburt aufgrund der Tatsache, dass eben es nicht wahrscheinlich gewesen wäre, dass GWD Minden ansonsten das Spiel gewonnen hätte. Ich lese mal kurz die Stellungnahme des Deutschen Handballbundes vor. In der 7. Spielminute hatte Mindens Rückraumspieler Philipp Wolicek beim Stand von 4:1 für Melsung den Ball rechts unten ins Tor geworfen. Danach rutschte der Ball unter dem hinteren Tornetz aus dem Tor heraus. Das Schiedsrichtergespann entschied zunächst korrekterweise auf Tor für Minden. Weil der Ball aber nicht im Tor liegen blieb, nutzten die Schiedsrichter den Videobeweis, um die Szene zu überprüfen. Dabei wählte das Schiedsrichtergespann für die Überprüfung der Szene die Bilder einer seitlichen Torlinienkamera, anstatt die Bilder der Kameras, die links und rechts oben im Tor platziert sind. Der Videobeweis hat technisch funktioniert. Die Wahl der Kameras war ein Fehler des Schiedsrichtergespanns. Der Blickwinkel der seitlichen Torlinienkamera war so ungünstig, dass die Schiedsrichter den falschen Eindruck hatten, der Ball sei ans Außennetz gegangen. Daher entschieden sie fälschlicherweise auf kein Tor mit Spielfortsetzung, Abwurf, Melsung. GWD Minden hat nach dem Spiel einen Einspruch beantragt und von da an 72 Stunden Zeit, einen Protest gegen die Spielwertung einzureichen. unabhängig von dem Protest und so weiter. Ich finde es dann schon erstaunlich, dass nicht mal die Namen der Schiedsrichter in dieser Stellungnahme genannt werden. Also ich finde, man kann dann ruhig Ross und Reiter nennen, das ist ja kein Problem. Jeder im Leben macht mal Fehler. Aber ich wundere mich dann, dass man sagt, okay, wir gucken uns eine Wiederholung an, dann auch noch eine sehr ungünstige Kameraperspektive. Wir haben ganz viele andere zur Verfügung und die nutzen wir einfach nicht. Und das kann ich auch nicht erklären oder ich sag mal entschuldigen, Christian, mit der Hektik der Situation. Weil wenn Sie da 30 Sekunden länger stehen, das juckt auch niemanden mehr.
Also wenn Sie rausgehen, dann müssen Sie natürlich so viele Einstellungen wählen, bis Sie sich sicher sind. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Kurz dazu, aus journalistischer Sicht verstehe ich, dass der DAB die Schiedsrichternamen nicht nennt. Da müssen wir uns einfach nur dran erinnern. Jetzt kann noch jeder den Namen der Schiedsrichter auch im Protokoll nachlesen, in den Spielberichten nachlesen und so weiter. In ein paar Wochen, wenn aber irgendwie mal keinen eigentlich dieser Name mehr an sich interessiert, sondern nur noch interessiert, ja, gab es da mal ein Phantomtor, dann googeln die Leute natürlich Phantomtor Handball Bundesliga, kommen auf diese Pressemitteilung und dann kommen sie letztendlich nicht mehr auf den direkten Namen der Schiedsrichter. Aus Verbandssicht kann ich das schon nachvollziehen, dass man das so wählt. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch nicht das große Problem, wenn es dann um die langfristige Perspektive einer Schiedsrichterkarriere geht, weil sonst googelt man irgendwann den Namen der Schiedsrichter und bekommt als erstes angezeigt Phantomtor Handball-Bundesliga. Das ist, glaube ich, so einer Schiedsrichterkarriere nicht förderlich.
Naja, sagen wir mal so, am Ende diejenigen, die sich dafür interessieren, werden sowieso wissen, wie die Schiedsrichter heißen und dann stehen sie eh im Fokus. Und ich finde es nochmal nicht schlimm, dass sie diesen Fehler gemacht haben. Das kann passieren. Das haben die ja nicht extra gemacht. Die sind ja nicht extra zum Videobeweis gegangen und haben gesagt, wir gucken jetzt nur eine Perspektive an und eine zweite nehmen wir auf gar keinen Fall, damit es hinterher definitiv Diskussionen gibt. Das haben die ja nicht deswegen getan. Die möchten immer die richtige Entscheidung treffen und zwar über 60 Minuten jedes einzelnen Spiels. Von daher, ich habe in der Vergangenheit hier schon dafür plädiert, einfach authentischer, ehrlicher und direkter zu kommunizieren. Es ist ja sowieso schon erstaunlich, dass es jetzt dazu eine Mitteilung des DHB gab. Das ist etwas, was wir so normalerweise eigentlich nicht kennen. Das ist in anderen Ligen definitiv so. Also da muss man mal in die NBA schauen oder in die NFL. Ja, da wird das klar benannt. Und das ist auch nicht schlimm. Also von daher finde ich das absolut in Ordnung. Aber was machen wir denn insgesamt mit dem Videobeweis? Weil das nimmt gerade gar keinen guten Verlauf.
Ja, da stimme ich dir zu. Wir haben natürlich das Problem beim aktuellen Videobeweis, im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga hat der Handball sich entschieden, wir haben keinen Kölner Keller, sondern wir haben, die Schiedsrichter an sich sind Herr des Videobeweises. Also es gibt keine Coach-Challenge, es gibt keinen Supervisor, der sagt, guckt euch doch nochmal die Ansicht an oder so. Ja, auch die Spielaufsicht, wo wir ja zu 90% ehemalige Schiedsrichter haben, gehen noch nicht mal mit raus zum Videobeweis. Das wäre zum Beispiel einfach eine schnell umsetzbare Lösung aus meiner Sicht, dass sie nicht zu zweit rausgehen, sondern dass sie zu dritt rausgehen und zu dritt in diesem Gespann dann auch zu dieser Entscheidung kommen und sich ruhig dann diese Entscheidung eines in der Regel sehr erfahrenen Schiedsrichters auch zunutze machen. Ja, ich weiß nicht, ob solche, aber dann hätte man zumindest sagen können, ja komm, guck dir zumindest noch mal eine andere Perspektive an, um diese Entscheidung zu untermauern. Den Ratschlag hätte mit Sicherheit, ich weiß jetzt nicht, wer da Spielaufsicht war, aber den Ratschlag hätte man in dem Moment sicherlich geben können. Und das wäre eine einfache, umsetzbare Angelegenheit aus meiner Sicht.
Ja, man kann vielleicht auch das Netz da irgendwie anders befestigen. Das wäre eventuell auch eine Möglichkeit, ne? Also wenn oben keine Löcher sein dürfen, dann dürfen auch unten eigentlich keine sein.
Ja, da kommen wir natürlich zu dem Punkt, die Schiedsrichter müssen natürlich vor dem Spiel sich über den ordnungsgemäßen Zustand des Tores überzeugt haben, machen das in der Regel ja auch an den Seiten des Tores. Ja, theoretisch nach 7 Minuten kann da nicht so ein Fehler passiert sein, der da hinten schon irgendwie was kaputt gemacht hat. Also das glaube ich nicht, von daher war es da vielleicht auch ein Versäumnis.
Gut, jetzt ist es so, wie es passiert ist, halt passiert. Können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich finde nur, dass wir in Zukunft da andere Lösungen finden müssen. Jetzt gab es wohl eine Partie noch am Wochenende, Bergischer HC gegen TVB Stuttgart, wo dann der Videobeweis wieder überhaupt nicht funktionierte. Keine Ahnung, was da der Grund für war, kann ich nicht beurteilen, habe ich mich nicht genauer mit befasst. Aber auf jeden Fall ist mal klar, so kann es nicht weitergehen. Und ich glaube, ich habe ja zuletzt hier mit Niklas Villa vom HSV Hamburg nochmal ausführlich darüber diskutiert, dass man in einen Dialog gehen sollte, in eine andere Form von Dialog, als das bislang der Fall ist. Und die Kommunikation muss halt auch noch ein bisschen besser werden. Wir haben vielleicht dann demnächst nochmal die Gelegenheit, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also ich habe jetzt nicht nochmal einen absoluten Experten zu diesem Thema eingeladen, aber ich glaube, meine Meinung ist relativ deutlich geworden und die von Christian auch. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit dem nächsten Thema, und zwar zwei Personalien. Und jetzt haben alle gedacht, ja, die Costas und der Vater, die gehen schön zum FC Barcelona, da können sie eine gute Zeit haben, in der Liga ein bisschen rumchillen, werden eh spanischer Meister und in der Champions League richtig angreifen. Und dann auf einmal lese ich tatsächlich, SG Flensburg-Handewitt interessiert an Kiko Costa und der Deal ist eigentlich schon fix. Das ist schon eine Hammermeldung.
Ja, das ist eine Hammermeldung und ich finde auch, man muss da mal Lubo Franjes wirklich mal loben, dass er das gar nicht dementiert, ja, und sagt, natürlich haben wir großes Interesse. Aber ich glaube, da kann ich mal Kretsche zitieren aus Kretsche und Schmiso. Jeder große Verein hat Interesse an Kiko Costa. Also das ist jetzt auch nicht so irgendwie eine ganz überraschende Personalie. Also selbst die Füchse Berlin würden wahrscheinlich, wenn es finanzierbar wäre, sich neben Dikamem und Gitzel noch einen Kiko Costa gerne wünschen. Also von daher ist das jetzt nicht der große Deal, dass man Interesse hat, aber es klang bei Lubo zumindest schon so, dass auch wirklich schon Verhandlungen geführt wurden, dass man sich ausgetauscht hat, dass man eventuell nicht unbedingt für 2027, aber ja, der Vertrag von Kiko und seinem Bruder Martin läuft bis 2030 noch bei Sporting, sich dann eine Perspektive 28, 29 vielleicht schon austut. Also wie langfristig wird mittlerweile in der Handball-Bundesliga eigentlich die Personalplanung betrieben? Also da sind ja diese spannenden Entwicklungen eigentlich drin. Wenn du mich fragst, glaube ich tatsächlich, dass Viggo Kristjansson die Übergangslösung für Kiko Costa sein soll.
Was verändert das denn? Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass das passiert. Was verändert das denn in der Hierarchie, in der Dynamik innerhalb der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga?
Naja, also wenn man frühzeitig planen kann, und das ist ja mit solchen Personaltransfers, dann kann man natürlich langfristig den Erfolg auch irgendwo planen. Also wenn wir überlegen, früher, oder da brauchen wir nur in die Handball-Bundesliga der Frauen zu gucken, ja, da werden 3 Monate, 4 Monate vor Saisonende die wichtigsten Personalentscheidungen gerade mal getroffen. Bei Julian Köster, auch der war ja schon gefühlt 2 Jahre vorher bei Kiel fix. Ja, und jetzt reden wir über einen Zeitraum, der vielleicht mal teilweise sich mit in 2, 3 Jahren beschäftigt. Also das sind natürlich so Sachen, da muss man als SG Flensburg-Handewitt erstmal auch in die Champions League kommen, um solche Transfers realisieren zu können.
Ich finde, dass, wenn es zustande kommen sollte, das natürlich überragend wäre für die Liga, gar keine Frage, weil ich bin mir dann auch relativ sicher, dass sein Bruder Martin ebenfalls in der Bundesliga landen wird und vielleicht sogar ja auch bei der SG Flensburg-Handewitt. Die Qualität der beiden ist unbestritten. Ob sie in der Lage sind, dieses harte Programm abzuspulen, gerade bei einem Verein wie Flensburg, der natürlich auch hohe Ansprüche hat, dann müssen sie sich erstmal integrieren, dann müssen sie die Sprache lernen. Na gut, also ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Beide sprechen Englisch, das sollte kein Problem sein. Martin, der ältere Bruder, sogar noch ein bisschen besser als Kiko, also der versteht's, aber die sind ja noch jung. Also die sind ja nicht irgendwie 25 bis 30, sondern die sind Anfang 20. Das ist wirklich überragend, so ein Deal dann, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Du?
Nein, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Wenn wir über das Doppelpack reden, dann können wir uns schon vorstellen, dass zum Beispiel, wenn dann der Vertrag von Lasse Möller 2028 ausläuft, der ist dann 32, dass das ein ganz guter Zeitpunkt sein könnte, aus meiner Sicht, um diesen Doppelwechsel einzutüten. Man hat bewusst bei Viggo keine Vertragslaufzeit genannt. Wie gesagt, Lasse Möller läuft dann 2028 aus. Das wäre eine gute Möglichkeit, um vielleicht dann mit einer sehr hohen Ablösesumme diesen Transfer zu realisieren. Und man muss ja sagen, der Handball entwickelt sich auch und es geht mehr ins 1-gegen-1. Und da hat es ein Spieler wie Lasse Möller mit seiner Wurfgewalt, die er aus dem Rückraum einbringen kann, schwieriger künftig in der Handball-Bundesliga seinen Platz zu finden, als es zu Zeiten war, wo er in die Bundesliga gekommen ist.
Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, also oder sagen wir es anders, ich kann mir gut vorstellen, dass sie trotzdem den Vertrag mit ihm nochmal verlängern. Er wirkt mir mittlerweile so ein bisschen wie Herz und Seele dieser Mannschaft. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen. Wir müssen ja erstmal gucken, was ist mit dem Luka Witzke, was ist mit Simon Pitlick. Der ist ja dann weg, aber wer ist da irgendwie noch drin? Ja, man hat das irgendwie auch schon bei Lubo ein bisschen rausgehört, dass Thilo Knutzen vielleicht erstmal woanders hingehen soll, um sich seine Spuren zu verdienen. Also kann ich mir alles vorstellen.
Gut, also hätten wir darüber gesprochen und festgehalten, ein Mega-Deal für Flensburg, falls er zustande kommen sollte. Und ja, alles andere als ein Mega-Deal ist für Jim Gottfriedson natürlich die Tatsache, dass er jetzt vereinslos ist. Also ich bin schon echt geschockt, ja, und sehr überrascht über das, was sie in Saget gemacht haben. Wir wissen, innerhalb einer Mannschaft, und das hat er selber ja auch mal gesagt, ist Jim Gottfriedson nicht immer der allerleichteste Charakter. Ich glaube aber, er ist vor allem eins, er ist ein Anführer und ein Siegertyp. Und ich glaube, dass man generell eigentlich solche Spieler immer gebrauchen kann. Jetzt ist es in Saget so, dass sie mit Janus Marason ja eine klare Nummer eins auf Rückraummitte haben. Und es ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Und dennoch stelle ich mir die Frage, hätte der jemals die Bundesliga verlassen sollen? Oder hätte er nicht einfach sagen sollen, okay, ich akzeptiere vielleicht eine nicht mehr ganz so große Rolle bei meinem Herzensverein, bei der SG Flensburg-Handewitt, und wenn ich dann was mache, dann mache ich irgendwann den Schritt zurück nach, vielleicht über Dänemark, dann zurück in meine Heimat Schweden?
Ja, hinterher ist man immer Klüger oder so. Ja, also ich glaube, jetzt müssen wir mal alles insgesamt betrachten. Bei Saget spielt er oder hätte er unter seinem schwedischen Nationaltrainer gespielt. Also das ist ja der Deal oder die Personalie eigentlich, die ihn dann nach Ungarn geholt hat. Also ohne Michael Appelgren hätte er nie diesen Schritt gemacht nach Ungarn. Das glaube ich sehr wohl. Und dann wäre wirklich eher so eine Art und Weise Richtung Skandinavien, frühe Rückkehr nach Schweden oder über Dänemark nochmal möglich gewesen. Vielleicht auch nochmal ein Jahr in Frankreich wäre auch eine Option gewesen. Das hätte ich mir vorstellen können. Ich glaube, bei der SG gab es zumindest keine Zukunft so in der Art und Weise, wie er sich das vorgestellt hätte und wo er glücklich gewesen wäre. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Und von daher, man entscheidet sich letztendlich dann für ein Angebot, wenn man denkt, okay, es sind sowieso einige skandinavische Spieler da, ich habe einen schwedischen Trainer und kann dann mehr Geld verdienen, als wenn ich in Dänemark bei Jerringbro oder so spiele. Kann ich das schon nachvollziehen, dass man diese Entscheidung trifft. Ich weiß allerdings nicht, also seit März gibt es eine neue Führung, weil Saget, der langjährige Präsident, ist halt nicht mehr da. Jetzt ist ein neuer Mann an der Spitze. Ich glaube, dass das alles mit in diesen ganzen Personalstreit praktisch reinspielt. Also man kann davon ausgehen, dass der alte Präsident dann einen relativ hochdotierten Vertrag gemacht hat. Wenn man dann sich anguckt, okay, die Einsatzzeiten sind überschaubar, dann kann ich als neue Führung auch verstehen, wenn man sich sagt, wo haben wir Potenziale? Die Art und Weise geht aber nicht, wie man dann diesen Vertrag einfach aufgelöst hat.
Jetzt würde ich gerne von dir wissen, Jim Gottfriedson ist ja mehr so der Stratege, ist nicht unbedingt so ein Highspeed-Handballer. Es gab ja dann auch die Diskussion, passt er zu Simon Pitlick da im Rückraum? Passt er zu Kirke Löke auf der anderen Seite und so weiter? Und den anderen Spielern, die sie natürlich haben im Kader bei der SG Flensburg-Handewitt. Und damals, als das alles so anfing zu bröckeln, hieß der Trainer in Flensburg ja auch noch Nikolai Krikau. So. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, zu welchem Verein passt er von seiner Art und Weise, Handball zu spielen? Geht gern ins 1 gegen 1, sehr strategisch. Bei welchem Verein siehst du ihn?
Also ich glaube nicht, dass es irgendwie für einen Club reicht, der in der Champions League spielt, um ihn da in der ersten Garde zu haben. Das heißt, wir reden über einen Club, der European League spielt. Ich zum Beispiel könnte mir das gut vorstellen, wenn er künftig bei Kristianstad spielt und da mit dem jungen Axel Mansson wirklich so einen Generationswechsel praktisch da macht. Wäre für mich eine sehr charmante Option. Thorsten Janssen, HSV Hamburg. Also wenn die irgendwann ihren Jürgensen nicht halten können. Toto spielt da auch sehr, sehr kontrolliert. Theoretisch wäre auch Lemgo eine Option, damit auch mal Lukas Sutecek eine Entlastung bekommt und einen Spieler hat, der eigentlich genau eine ähnliche Spielweise forcieren kann. Also du hast keinen Bruch in der Spielweise auf einmal und du hast aber jemanden, der dieses lange, ekelhafte Spiel, was Lemgo ja hat, durchaus auch mitspielen kann.
müssen wir dann halt mal abwarten, wie es kommt und dann vielleicht in der kommenden Woche nochmal ein bisschen genauer einordnen. Wir sprechen über etwas aber jetzt, was ab der kommenden Woche passieren wird, beziehungsweise am kommenden Wochenende. Und das ist das DHB-Pokal Final Four. Ein paar Minütchen haben wir noch und dann sprechen wir über internationalen Handball. Aber diese Zeit würde ich gerne nutzen, um mit dir vorauszuschauen auf das, was kommt. Wir haben zwei Halbfinals. Einmal gab es das Spiel ja jetzt gestern schon, TBV Lemgo-Lippe gegen die Füchse Berlin. Da haben die Füchse sich dermaßen knapp durchgesetzt mit einem Treffer von Matthias Gitze, 3 Sekunden vor Ende der Partie und mit einem gewonnen. Beinahe hätte Lemgo noch einen Treffer ins leere Tor erzielt, aber hat dann nicht mehr zum Sieg gereicht, beziehungsweise zum Unentschieden, so ist es ja richtig. Und dann haben wir noch den Bergischen HC gegen den SC Magdeburg und der BHC hat zuletzt in der Bundesliga nur mit 2 Treffern gegen den SCM verloren, der sich ja auch gegen Erlangen jetzt nicht in einen absoluten Rausch gespielt hat, hat mit 4 Toren gewonnen gestern. Aber wie sind diese beiden Halbfinalpartien einzuordnen?
Also ich glaube, die Atmosphäre wird eine ganz gute Rolle spielen in diesem Final Four. Da bin ich mal gespannt. Ich denke, der SCM wird mit die größte Gruppe haben an Fanunterstützung. Aber ich glaube, dass gerade dann im Halbfinale gegen den BHC auch gerade die Füchse-Fans sich auf die Seite des Außenseiters schlagen werden, dass gerade die neutralen Fans in der Regel immer gerne beim Außenseiter sind. Das ist schon kein Heimspiel für den SCM unbedingt automatisch werden wird. Und grundsätzlich kann ich mir alles vorstellen. Also die Clubs haben ja alle am Sonntag jetzt gespielt. Also das heißt, alle haben mehr oder weniger dieselben Voraussetzungen, wenn man mal von 90 Minuten anderer Anwurfzeit irgendwie ausgehen. Aber ansonsten haben wirklich alle 4 dieselben Voraussetzungen, können sich jetzt im Training darauf vorbereiten, sind, glaube ich, soweit ich jetzt aktuell informiert bin, fast alle in personell guter Besetzung, ohne dass jetzt da ganz große Schlüsselspieler ausfallen. Von daher liegt die Favoritenrolle natürlich klar bei Berlin und Magdeburg. Aber gerade Lemgo sehe ich nicht chancenlos.
Okay, stimmt. Die werden natürlich einiges auch ziehen aus dieser Partie gestern, weil sie gemerkt haben, sie sind nah dran. Und ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, wie du das gesagt hast, dass die Fans in der Halle, also die neutralen Fans, dann eher den Außenseiter unterstützen. Die Füchse Berlin möchten natürlich in Köln wieder mal mit einem Sieg von der Platte gehen. Also insbesondere, weil sie im vergangenen Jahr dort das Champions-League-Finale verloren haben. Also sie wollen dort einen Titel gewinnen, formulieren wir es mal so. Und ich weiß nicht, ich sehe eine Überraschung. Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche es ist, aber ich sehe eine. Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg? Weil der BHC hat sich jetzt gegen Stuttgart auch zu einem Unentschieden gemüht. Sie lagen lange zurück, hätten die Partie eigentlich verlieren müssen. Aber am Ende haben sie dann doch irgendwie noch unentschieden gespielt. Ich kann mir schon vorstellen, natürlich auch aufgrund der geografischen Nähe, dass enorm viele BHC-Fans in der Halle sein werden. Aber am Ende ist es der SCM. Ja? Der ist in Köln gefühlt eigentlich gar nicht zu schlagen.
Ja, der SCM ist generell schwer zu schlagen. Das ist ja das Problem. Sie machen extrem wenig technische Fehler in der Regel. Und also muss man als Mannschaft, wenn man Erfolg haben will gegen den SCM, muss man A, selber eine extrem geringe Fehlerquote haben und man muss es vielleicht mal schaffen, dass der SCM auch mal Fehler macht. Ja, das ist, glaube ich, bei allen Niederlagen, die der SCM diese Saison hat, so ein bisschen der Fall gewesen, dass dann die Fehlerquote für ihre Verhältnisse schon hoch war, was dann irgendwie normaler Bundesliga-Standard bedeutet. Aber trotzdem, also machen sie dann vielleicht mal ein paar Fehler zu viel, wenn ich da an das Spiel in Paris denke. Gut, das war ein ganz besonderes, weil es auch um nichts mehr ging. Aber das muss man halt schaffen. Und es wird für die Abwehr vom BHC wird es eine große Herausforderung und es wird auch für den Angriff vom BHC eine große Herausforderung. Und da müssen Spieler wie Hangstein, wie Steinhaus, wie Maldonado praktisch zu 100% funktionieren. Dann ist das möglich. Die müssen funktionieren, die auch mal in dieses 1-1 in den SCM mit den eigenen Waffen, weil ja mit diesen Rückraumwürfen, wie sie Wasilewski im Portfolio hat, da kannst du mal Akzente setzen, aber kannst den SCM nicht dauerhaft damit gefährden.
Wie heißt der deutsche Pokalsieger 2026?
Wenn ich jetzt TBV Lemgo-Lippe sage, dann habe ich dir alle Überraschungen vorweggenommen. Also von daher sage ich jetzt mal Lemgo.
Das wäre auf jeden Fall der absolute Kracher. So viel steht fest. Gut, nachdem wir das jetzt besprochen haben, also was in Köln passieren kann am kommenden Wochenende, schauen wir jetzt auf das, was bereits passiert ist, und zwar international. Und wenn ihr diese Sendung hört, dann mag es schon eine Woche her sein, aber wir beginnen mal mit einem Comeback und gehen ein bisschen chronologisch vor, bevor wir von der European League dann gleich in die Champions League übergehen. Aber Christian, wir müssen natürlich darüber reden, was die MT Melsung gemacht hat. Die MT Melsung hatte ihr Hinspiel in den Playoffs der European League klar verloren und musste dann im Rückspiel einen hohen Rückstand egalisieren. Und tatsächlich, ich muss ja auch ehrlich sein, ja, ich habe vorher nicht gedacht, dass sie das schaffen. Aber sie haben es geschafft. Und zwar sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber man merkt schon, finde ich, dass Nebojša Šimić dieser Mannschaft etwas gibt, was mehr ist als nur Paraden. Ist das auch dein Gefühl?
Ja, also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, das ist so eine Art Attitude, glaube ich, gewesen. Also ich habe von dem Spiel wirklich nur so ein paar Clips gesehen, und wenn man da natürlich gesehen hat, wie er ausgerastet ist nach seinem, aus meiner Sicht, Ball, den er gegens Gesicht bekommen hat, den er sich da selber hingelenkt hat, da hat man schon gesehen, dass der wirklich on fire irgendwie war in dem Spiel. 12 Paraden, etwas über 30% Fangquote ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber eben halt auch deutlich besser als die Gegner bei Fredericia. Also von daher Torwartduell gewonnen. Auch das sicher ein großer Baustein dafür, dass Melsung das Ding drehen konnte. Aber man hat es, glaube ich, auch schon im Vorfeld gemerkt. Also Timo Kastening hat extra nochmal in einem Insta-Video vorher die Unterstützung der Halle angefragt und so. Also die waren da schon richtig hinterher, sich Kredit wieder auch auf europäischer Bühne bei ihren eigenen Fans zu erspielen. Und das war, glaube ich, allen bewusst.
Es ist ja auch mehr oder weniger die letzte Chance für Melsung in dieser Saison, sich erneut für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Ja, also sie müssen das Ding mehr oder weniger gewinnen, sonst haben sie keine Chance. Gut, es gibt natürlich noch diese und jene Option, aber da wollen wir jetzt gerade gar nicht in die Tiefe gehen. Das ist ja alles auch hochspekulativ. Aber Fakt ist mal, wenn du dein Auswärtsspiel mit 29-35 verlierst, dann brauchst du eben auch diese Energie, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, ja, nach diesem Kopftreffer bei Šimić. Und was ich halt so erstaunlich finde, ist, dass der nach seiner Verletzung sofort wieder diese Energie auf die Platte gebracht hat. Also es fühlte sich so an, als wäre er nie weg gewesen. Jetzt mal unabhängig von den nackten Zahlen, du hast die ja gerade genannt, das war okay, aber jetzt nicht völlig überragend. Aber trotzdem haben sie das Spiel dann mit 9 Toren gewonnen und man hatte dann in der Schlussphase auch keinerlei Zweifel mehr, dass sie weiterkommen würden.
Ja, also da muss man wirklich sehen. Also ich habe in der Saison viele Spiele von Melsung gesehen und eigentlich haben sie ja durchaus im Europapokal schon häufiger den Eindruck gemacht, dass sie da gerade hinten raus gegen so Teams aus anderen Ländern irgendwie immer noch kräftig zulegen können und gerade auch zum Ende hin in der Strecke die Spiele zu ihren Gunsten biegen. Ja, man mag diskutieren, ob diese Ergebnisse gegen Vardar und Kristianstad, ob das irgendwelches Taktieren war, um dann einen einfacheren Weg ins Final Four zu haben. Hochgepokert, gut aufgegangen, könnte man jetzt sagen. Aber es war schon, gerade dieses Ding in Skopje hätte man eigentlich schon nicht verlieren dürfen.
Normalerweise nicht. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist eine Mannschaft, die Vardar Skopje im aktuellen Zustand. Ja, also es ist nicht mehr das Vardar Skopje von vor 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, die in der Champions League um den Titel mitgespielt haben und ihn ja auch zweimal gewonnen haben. Sollte man normalerweise als MT Melsungen das Spiel gewinnen. Aber du hast es gerade richtig gesagt, sie haben taktiert. Es ist relativ offensichtlich. Der Weg jetzt ins Final Four ist ein bisschen einfacher. Wir schauen gleich auf die Viertelfinalpaarung. Aber der Vollständigkeit halber noch, die SG Flensburg-Handewitt ist souverän weitergekommen gegen AUS aus Dänemark. Das war eigentlich nach dem 6-Tore-Erfolg im Hinspiel schon klar. Montpellier hat zwar das Rückspiel in Elverum verloren, aber das Hinspiel hatten sie mit 12 Toren für sich entschieden. Auch da hat sich der Favorit durchgesetzt. Und Nexe ist auch im Viertelfinale mit dabei. Die haben sich mit insgesamt 7 Toren Differenz durchgesetzt gegen Kristianstad aus Schweden. Da kann man im Prinzip sagen, alles so gekommen, wie man es erwartet hat.
Ja, insgesamt schon. Kristianstad fehlt da, glaube ich, auch noch ein bisschen die Erfahrung. Also wenn man da sieht, dass Axel Mansson praktisch da als, wie alt ist er jetzt, 18, 19-Jähriger, die Kohlen fast alleine immer aus dem Feuer holen muss. Das ist schon beachtlich, was er da macht. Aber das kann natürlich auf Dauer auch gegen erfahrene Mannschaften dann irgendwann nicht mehr reichen.
Nein, das reicht dann nicht mehr. Irgendwann ist die Qualität des Gegners dann auch zu hoch. Dann schauen wir jetzt mal kurz auf die Viertelfinalbegegnung. Also wir haben ein innerdeutsches Duell sozusagen. Ja, die SG Flensburg-Handewitt trifft auf die Recken aus Hannover. Und obwohl die Recken ihre Gruppe gewonnen haben, ihre Hauptrundengruppe, ist im Prinzip schon der Favorit ganz im Norden zu finden, oder nicht?
Wenn wir auf die Bundesliga-Tabelle schauen, dann ist die Frage eindeutig beantwortet. Ich meine, man muss bei Flensburg auch berücksichtigen, sie hatten halt eine schwere Hauptrundengruppe mit Kiel, mit Montpellier. Da sind sie immerhin noch Zweiter geworden. Also die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Flensburg. Und die Recken können da eigentlich nur überraschen.
Das glaube ich auch. Aber weißt du, auch die Recken haben ja analog zu Melsung in der Bundesliga im Prinzip nichts mehr zu melden. Das steht bei denen schon relativ lange fest. Und wer weiß, was dann in so zwei Spielen passiert. Das ist natürlich dann nochmal was ganz, ganz anderes. Man kann sich vielleicht anders motivieren und weiß, okay, das ist jetzt das Spiel oder das sind die beiden Spiele, wo wir unsere Leistung bringen müssen. Und dann sind wir bei einem Final Four unweit der eigenen Stadt. Das wäre natürlich für die Recken auch eine große Nummer. Das ist ja gar keine Frage. Bei Montpellier gegen WADA ist der Favorit meines Erachtens sehr, sehr eindeutig in Frankreich zu finden. Und bei der MT Melsung gegen den FC Porto, ja, also da würde ich mich auch schwer wundern. Du hast es ja eben schon gesagt, die Melsunger der Favorit in dieser Paarung. Oder siehst du es bei einem der beiden Duelle anders?
Nein, würde ich auch so sehen. Ich habe auch von Porto ein paar Spiele gesehen gehabt. Das war jetzt nichts, was mich irgendwie großartig vom Hocker gehauen hätte. Also die haben sich den Gruppensieg da zwar verdient gehabt, aber insgesamt glaube ich nicht, dass die Melsungen gefährden können. Es sei denn, es kommen jetzt noch irgendwie wieder ein paar Verletzungen in Melsungen dazu. Dann könnte es vielleicht auch nochmal eng werden. Aber ich sehe da auch Melsungen ganz klar in der Favoritenrolle, genauso wie das im letzten Duell zwischen Kiel und Nexe bei den Zebras sein wird.
Ich hatte das Vergnügen, das Spiel von Hannover in Nasice kommentieren zu dürfen. Und da ging es für die Recken schon um nichts mehr. Aber man weiß, in dieser ganz, ganz kleinen, engen Arena ist Nexe durchaus in der Lage, Mannschaften zu schlagen, die mehr Qualität mitbringen. Und wir wissen ja, in dieser Saison Kiel auswärts in der Bundesliga, alles andere als stabil. Sie fangen jetzt sogar an, zu Hause schon zu straucheln, wie zuletzt gegen den TSV Eisenach. Aber natürlich sind sie der Favorit. Also wenn wir es jetzt mal kurz zusammenfassen, Kiel, Melsung, Montpellier und Flensburg sind deine Mannschaften fürs Final Four?
Das sind zumindest die Favoriten, ja. Na, können wir uns darauf einigen.
Ja, ich hätte das jetzt nicht gedacht oder überlegt, so in Richtung, das sind die Mannschaften, die du da haben möchtest. Wenn du dir denn jetzt aussuchen kannst, wer dabei ist, wen würdest du dir denn aussuchen?
Ich glaube, stimmungstechnisch, es war da immer eine Bank. Nexe wäre auch, glaube ich, ganz charmant mit den ganz vielen kroatischen Fans, die quer aus Deutschland dann anreisen würden. Das könnte ich mir auch schon sehr gut vorstellen, dass sie da richtig Stimmung sorgen in der Halle. Die Fans von Porto sind, glaube ich, nicht so reisefreudig. Und ich glaube, Flensburg hat schon noch die etwas aktivere Community als die Recken. Die Recken-Fans mögen mich da eines Besseren belehren. Aber ich glaube, dass vom reinen Fanerlebnis ist da so eine Flensburg-Kurve schon ganz schön. Und zwischen Montpellier und WADA ist, glaube ich, auch gar nicht so ein großer Unterschied in der Lautstärke, aber es ist trotzdem anders. Also gegen WADA ist es ein bisschen aggressiver, wenn die Gästefans da die Unterstützung bringen. Und Montpellier macht, glaube ich, eher so 60 Minuten Party.
Ja, das haben wir ja zuletzt mitbekommen in Nantes. Das Spiel durfte ich auch kommentieren und damit wechseln wir dann rüber zur Champions League. Das ist das passende Stichwort. Nantes musste gegen GOG ran, da habe ich beide Partien am Mikrofon begleiten dürfen und da muss ich sagen, nach dem Hinspiel war ich mir nicht sicher, obwohl Nantes für mich der klare Favorit war. Im Rückspiel haben sie dann überhaupt nichts anbrennen lassen, die haben extrem gut gespielt. Das Einzige jetzt vor diesem Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona, wo ich Zweifel habe, ob sie mithalten können, ist die Torhüterposition. Da ist natürlich der FC Barcelona klar im Vorteil, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe halt jetzt Nantes auch zweimal gesehen, über 60 Minuten. Die haben einen sehr breiten Kader. Die waren im vergangenen Jahr beim Final Four. Da haben sie im Spiel um den dritten Platz Barcelona geschlagen. Jetzt kann man immer drüber diskutieren, welche Wertigkeit hat das für die beiden Vereine jeweils. Aber trotzdem, ich sehe die nicht chancenlos.
Nein, chancenlos sehe ich sie auch nicht. Also ich meine, da müssen wir uns nur den Rückraum nochmal angucken, ne? Mit Brie, mit Boss, mit Emerick Mignon. Dann vorne am Kreis Tournat, also das kannst du ja durchpacken. Die beiden Spanier auf Außen werden mit Sicherheit sehr motiviert sein gegen Barca, genauso wie Nacho Biosca im Tor, den ich von der Qualität nicht ganz so stark sehe, wie es vielleicht ein Ivan Pesic sein kann. Also der ist zwar schon ein bisschen erfahrener, aber der kann so eine Mittlerrolle wie bei Saget spielen für mich in diesen Duellen.
Ja, sehe ich ähnlich. Würde ich dir zustimmen, durchaus. Also das wird eine interessante Nummer werden. Ich glaube übrigens, dass diese Viertelfinals, wenn ich mir die jetzt gerade nochmal vor Augen führe, ich habe mir hier nochmal die Internetseite aufgemacht, der EHF, um da die Übersicht zu behalten. Sind die alle relativ offen? Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen mal auf das nächste Duell. Westbrem gegen die Füchse Berlin. Die Füchse hatten sich ja schon vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Und man könnte jetzt ein bisschen provokant sagen, Westbrem hatte das auch, nämlich nach dem Hinspiel. Die hatten dann im Rückspiel nicht mehr große Sorgen gegen Paris Saint-Germain. Für mich ja die Enttäuschung in der Champions League in dieser Saison. Da haben wir hier an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen. Aber wenn man weiß, welche Qualität der Kader von Westbrem mitbringt, ist das ein gefährliches Spiel für die Füchse, die eigentlich nach dem Saisonverlauf deutlich favorisiert sein sollten?
Also was Westbrem von dem Kader, glaube ich, zu leisten imstande ist, das ist halt eine sehr gute Ansammlung von Einzelspielern. Und wenn es dann gelingt, das als Mannschaft auf die Platte zu bringen, dann sind sie halt brandgefährlich. Ich glaube, das kann man so im Großen und Ganzen zusammenfassen. Die Füchse haben, glaube ich, diese Saison schon zweimal gegen Westbrem gespielt. Von daher weiß man, also es wird keine Überraschung geben für keine der Mannschaften. Die Frage wird sein, wie gut kriegt Westbrem den Gipfel gestoppt? Und wir erinnern uns, ja, Westbrem hat auch gerne mal 8 Tore auch schon in 30 Minuten oder sowas aus der Hand gegeben, wenn wir uns Champions League Finale gegen Kielce uns erinnern. Also alles immer bei Westbrem ist sehr, sehr wechselhaft, sehr launisch. Das ist immer schwer vorherzusagen, was sie abrufen können.
Die Konstanz ist das große Problem dieser Mannschaft, die ja nach diesem Champions-League-Titel lechzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in 2 Partien die Ungarn in der Lage sind, die Füchse zu schlagen. Also gerade nach dem verlorenen Finale im Vorjahr gegen den SC Magdeburg sind die Füchse meines Erachtens nochmal doppelt motiviert, es jetzt allen zu zeigen. Dann haben wir noch ein Duell ohne deutsche Beteiligung, ein weiteres neben Nantes gegen Barcelona. Und das ist Sporting gegen Aalborg. Die Dänen hatten sich auch vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Unterschätzen wir die so ein bisschen? Da wird nicht so viel Tamtam gemacht, ne? Die spielen halt ihren Handball und waren dann locker weiter und ja, spielen halt jetzt gegen Sporting, haben den Heimspielvorteil im Rückspiel. Also normalerweise könnte man sagen, die sind gesetzt fürs Final Four. Aber irgendwie, glaube ich, so verrückt das klingt, haben viele die gar nicht auf dem Zettel, um den Titel zu gewinnen.
Ja, ich glaube, also Aalborg will ja definitiv die Champions League in den nächsten Jahren gewinnen. Das ist ja das große Ziel. Deswegen man auch solche Leute wie Magnus Landin nochmal zurückholt. Deutsche Beteiligung übrigens mit Juri Knorr wollen wir nicht außer Acht lassen. Ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass Aalborg da der Favorit ist. Aber gerade in diesem Pavilhão João Rocha, das ist schon eine harte Sache, wo man bestehen muss. Und wenn du da das Hinspiel verkackst und hoch verlierst oder sowas, dann wird es halt ganz schwer. Aber in der Favoritenrolle sehe ich Aalborg, glaube ich, schon in den Duellen gegen Sporting.
Das glaube ich auch. Sporting hatte sich jetzt in der vergangenen Woche gegen Wisła Płock durchgesetzt. Sie hatten das Hinspiel in eigener Halle mit 4 Toren gewonnen und das Rückspiel haben sie dann in Płock mit 1 verloren. Also das war auch ein enges Höschen. Und ein enges Höschen war es auch in Kielce im Rückspiel. Denn Kielce führte über weite Strecken auch hoch genug gegen Saget. Und dann in der Schlussphase haben sie einige wilde Entscheidungen getroffen, unter anderem auch Alex Duschebaev. Und Saget hatte ja das Hinspiel mit 3 Treffern für sich entschieden, hatte da auch schon höher geführt und dann sah es im Rückspiel, wie gesagt, lange danach aus, als würde Kielce am Ende dann doch ins Viertelfinale einziehen, aber sie haben es nicht geschafft und deswegen steht da auch jetzt ein großer Umbruch an, das war ja vorher schon bekannt, aber ja, ich sag mal so, die große Zeit von Kielce scheint vorbei zu sein.
Ja, also Kielce hätte schon das Hinspiel eigentlich gewinnen müssen, da war es eine reine Roland-Mittler-Show, die dieses Spiel gekippt hat und dann hat Saget sogar am Ende noch mit 3 Toren gewonnen. Und im Rückspiel war es ja auch so, da hat Mittler stark begonnen, dann war das Ding über weite Strecken wirklich so spitz auf Knopf und dann am Ende kam Mittler nochmal und das war für mich wieder das Entscheidende und bei Kielce, da konnte selbst die Halle nichts mehr retten. Das war irgendwie in allen Sachen zu wenig, also zu wenig an Dynamik, zu wenig an irgendwelchen Varianten. Also irgendwie hat das so nicht den Eindruck gemacht, diesen Drive, den man aus Kielce von den vergangenen Jahren kannte. Ich bin gespannt, wie Thaland den Umbruch gestalten will, weil es sollen ja nochmal starke Spieler wieder kommen. Und wer Thaland kennt, dann heißt das im Endeffekt vor allen Dingen auf den drei zentralen Positionen Tor, Rückraum, Mitte und Kreis, da will er exquisit besetzt sein.
Ja, so kennen wir ihn als sehr, sehr ehrgeizig und geht auch gerne mal ein bisschen über die Grenze hinaus, aber das ist nur meine Meinung. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr, war ein überragender Spieler, Weltklasse-Spieler und er ist auch ein generell überragender und sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Ich glaube, man muss mal nur schauen, wie viele Titel er gewonnen hat und dann erklärt sich das von selbst. Aber Szeged ist natürlich weiter und die spielen jetzt gegen den SC Magdeburg. Haben die eine Chance gegen Magdeburg?
Ich glaube es eigentlich nicht. Also es braucht schon wirklich überragende Leistungen. Wenn wir an dieses Kielce-Spiel denken, wie da Richard Bodo kurz vor der Pause nochmal diesen direkten Freiwurf reinzimmert. Natürlich, das sind ja einmalige Momente fast, die werden sie nicht jedes Spiel abrufen können. Ich glaube auch, dass der SCM gut genug weiß, wie Janus Marason spielt und sich Bennett Wiegert da genügend Rezepte dagegen finden wird. Also und ohne Marason wird das, glaube ich, von Szeged nicht unbedingt so reichen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der SCM an Szeged scheitert.
Ich glaube es auch nicht. Mal gucken, was dann nach dem Viertelfinale alles dabei herausgekommen ist, wo wir jetzt hier so schön hin und her philosophieren, aber oft kommt es im Sport ja auch ganz anders. Aber ja, bei den Paarungen kann ich mir nur wenige bis gar keine Überraschungen vorstellen. Kurzes Update übrigens, was den Wettbewerb im European Cup angeht, da haben wir mittlerweile auch Halbfinalisten sogar. Da wurde das Viertelfinale bereits gespielt und da haben sich Tatabánya, Celje, Ochitz und Isvidats für das Halbfinale qualifiziert. Mal kurz als Erklärung. Ochitz, das ist eine Mannschaft aus Mazedonien und Isvidats, die kommen aus Bosnien und Herzegowina. Und ich schaue jetzt mal, vielleicht sind die Halbfinalpaarungen schon klar. Ah ja, sind sie. Celje gegen Ochitz und Isvidats gegen Tatabánya. Also mal gucken, wer sich dann da durchsetzt. Da muss ich, glaube ich, nochmal den Kollegen Tim Detmar einladen. Das ist ja der Experte für diesen Wettbewerb. Gucken wir auf was komplett anderes. Wir wechseln vom Männerhandball und dem internationalen Handball zum nationalen Handball bei den Frauen und schauen, was uns erwartet in den kommenden Wochen in den Playoffs. Wir beginnen mal mit den Meister-Playoffs. Es gibt ja noch Playoffs für die Plätze 5 bis 11, wo dann ja aber auch noch ein Relegationsteilnehmer ermittelt wird, der dann gegen den Zweiten der zweiten Liga ran muss, um die Klasse zu halten. Aber wir schauen zunächst mal auf die Teams, die sich um den Titel streiten werden. Einmal gibt es das Duell Blomberg-Lippe gegen den Thüringer HC und dann noch Borussia Dortmund gegen die HSG Bensheim-Auerbach. Ich war vor gut einer Woche in Blomberg, da hat Borussia Dortmund ja gespielt und da ging es darum, wer beendet denn die Hauptrunde auf dem ersten Platz und hat dann durch die Playoffs hinweg den Heimspielvorteil in einem möglichen dritten Spiel. Zur Erklärung, es ist Best of Three, also es müssen zwei Spiele gewonnen werden, um in die nächste Runde einzuziehen oder dann eben den Titel zu gewinnen. Und im Halbfinale ist es so, die Mannschaft mit dem Heimvorteil spielt zunächst zu Hause, dann auswärts und dann wieder zu Hause. Jetzt war es so, es war ein enges Spiel in Blomberg, so wie das zwischen Blomberg und Dortmund eigentlich zu erwarten war. Am Ende hat sich die HSG, glaube ich, auch verdientermaßen durchgesetzt und ist jetzt Erster. Sie haben kein einziges Heimspiel in dieser Saison verloren. Aber ist es so leicht jetzt zu sagen, Christian, dann gewinnen die ja eh den Titel, weil sie haben immer den Heimspielvorteil?
Naja, also das Selbstvertrauen können sie zumindest haben. Im Endeffekt gegen den Thüringer HC sind sie schon ein bisschen in einer leichten Favoritenrolle. Dazu spielen sie eigentlich diese Saison zu stabil aus meiner Sicht. Der THC ist dann zu sehr abhängig auch von einer Johanna Reichert, die auch nicht immer 100% fit ist. Aber es sind schon zwei sehr enge Halbfinals insgesamt, die aber die beiden Top-Teams, glaube ich, mit leichten Favoritenrollen auch annehmen müssen.
Normalerweise schon, aber lass uns nochmal bei diesem Duell Blomberg gegen Thüringen bleiben. Ja, es ist jetzt so, du hast Johanna Reichert angesprochen, das ist eine Spielerin, die dir auch mal 15 Tore in einem Spiel werfen kann. Ja, und in der Regel tut sie das, weil sie einfach extrem gut ist. Aber es ist natürlich schon so, dass der Thüringer HC noch in einem anderen Wettbewerb mit dabei ist, in der European League. Da könnten sie den Titel verteidigen. Sie haben ein, ich sag mal, durchaus machbares Los bekommen im Halbfinale. Da spielen sie gegen Viborg beim Final Four, das in Dijon ausgetragen wird. Was denkst du denn? Kann es dann sein? Das kann ich mir aber bei einem Trainer wie Herbert Müller auch nur schwer vorstellen, dass er sagt, da haben wir viel größere Chancen. Da reichen zwei Siege für den Titel. Ich mache das so, ich fokussiere mich mit meiner Mannschaft auf das Final Four in der European League. Die Bundesliga ist mir fast egal.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Herbert irgendein Spiel mal egal ist, außer es geht jetzt wie in den letzten beiden Spieltagen der regulären Saison um nichts mehr. Ja, man ist praktisch schon Vierter und man kann nichts mehr nach vor oben und unten erreichen. Dann kann ich mir das mal vorstellen, dass man da sagt, okay, ich verzichte mal auf Leistungsträgerinnen und Sonstiges. Ansonsten kann ich mir das bei Herbert Müller nicht vorstellen. Da gibt es nur Vollgas und der wird seine Mannschaft teils machen gegen Blomberg. Da müssen wir keine Sorgen haben. Ich bin gespannt, weil es wird, wenn es denn wirklich zum Finale gegen Dijon kommen sollte für den THC, dann haben wir da ja noch die besondere Story, dass Anka Giegerich ihr letztes Spiel ihrer Karriere gegen den Ex-Club spielt. Also wäre eine sehr schöne Geschichte.
Ja, aus deutscher Sicht wäre natürlich eine sehr schöne Geschichte, wenn dann der Thüringer HC erneut den Titel gewinnt. Das ist ja klar. Das hilft ja auch eventuell dann bei der EHF zu sagen, pass mal auf, wenn sich eine zweite deutsche Mannschaft neben dem Meister bemüht, ein Upgrade zu bekommen für die Champions League, dass die dann sagen, okay, in den vergangenen Jahren wurden einige Europapokaltitel von deutschen Mannschaften gewonnen. Also in der European League, in der Champions League natürlich nicht. Aber es war auch mal eine deutsche Mannschaft im Finale der Champions League. Und dementsprechend halte ich das nicht für ausgeschlossen. Du hast gesagt, der Thüringer HC ist schon sehr stark abhängig von Johanna Reichert. Aber ist nicht Blomberg auch abhängig von Nike Kühne?
Sind sie mit Sicherheit auch. Insgesamt, wenn ich mir den Kader aber angucke, also Nike spielt eine unfassbar starke Saison, aber ich glaube schon insgesamt haben sie so eine Breite. Also allein, wenn ich mir angucke am Kreis, wenn Mühlner nicht funktioniert, kannst du Refil dahin packen. Eine Nuria Bucher ist im Rückraum recht verlässlich. Du hast auf den Außenbahnen hast eine Alexia Hauf. Du hast Una Wege, die ja demnächst dann in Dortmund spielen wird. Du hast die beiden Isländerinnen im Rückraum. Also du kannst da schon ganz gut variieren. Und ja, ich habe mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich damals gesprochen hatte, aber diese beiden Isländerinnen bringen so ein bisschen diese Mentalität rein, dass man nicht zweifelt. Und das ist, glaube ich, das, was der große Vorteil irgendwie bei Blomberg ist. Die fangen nicht an zu zweifeln. Die machen einfach ihr Zeugs, oder die drei Isländerinnen im Rückraum, die machen ihr Zeugs und sagen, ja, haben wir verworfen, geht trotzdem weiter. Und das ist, glaube ich, das, was diese Mannschaft braucht und was sie so erfolgreich macht.
Ja, das denke ich auch, dass das einen Unterschied macht. Aber ich bin trotzdem nicht zu 100% sicher, denn nach wie vor ist Blomberg ohne Titel in der Vereinshistorie. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann in einem ganz entscheidenden Spiel in den letzten Minuten vielleicht dann nochmal einen Unterschied machen kann, wenn die Leichtigkeit dann irgendwie nicht mehr da ist. Im anderen Halbfinale spielt Borussia Dortmund, also jetzt gegen die HSG Bensheim-Auerbach. Auf dem Papier müsste man auch hier sagen, Borussia Dortmund ist favorisiert. Sie haben einen breiten Kader. Sie haben aber auch Verletzungssorgen, denn sie müssen eventuell auf Sarah Wachter verzichten, die Nationaltorhüterin. Und das ist auf jeden Fall ein starker Verlust. Sie haben auch ein Problem auf der halbrechten Position, weil Alike von Maurik, die zwar jetzt tolle Länderspiele absolviert hat, zuvor aber ausgefallen ist und ich will nicht sagen, diese Position fast schon alleine bekleiden muss, aber Alicia Langer ist eigentlich nicht spielfähig. Das ist zumindest meine persönliche Meinung und dementsprechend kann sie dem BVB nicht wirklich weiterhelfen, gerade in solchen Do-or-Die-Spielen. Und die HSG Bensheim-Auerbach hat ja mehr oder weniger nichts zu verlieren. Alle denken, die scheiden im Halbfinale aus. Ist es so einfach?
Ja, also wenn wir gerade über Rückraumrecht sprechen, dann ist natürlich bei Bensheim der Vorteil mit Nina Engel, die, glaube ich, ganz stark spielt. Ich habe von Bensheim ehrlich gesagt diese Saison noch nicht so viel gesehen. Deswegen bin ich da ein bisschen gespannt. Aus meiner Sicht sind sie der Außenseiter. Der BVB müsste das eigentlich ziehen. Nichtsdestotrotz, also gerade mit einer Maike Schmelzer am Kreis. Und wenn eine Vanessa Fair im Tor mal heiß läuft, das könnte auch ein richtig großer Vorteil werden, wenn Sarah Wach da nicht spielen kann. Dann hätten wir schon zwei Positionen, wo sie locker einen Vorteil sicher spielen können. Und dann könnte es gefährlich werden für Dortmund.
Wie abhängig sind denn diese beiden Mannschaften jeweils von einer Spielerin? Also man könnte ja sagen, Borussia Dortmund ist sehr abhängig von Alina Greisels und Bensheim ist sehr abhängig von Nina Engel.
Ist mit Sicherheit nicht falsch. Also ich glaube, eine Nina Engel könnte Bensheim kaum ersetzen. Also wenn die sich irgendwie verletzen sollte oder sowas, sehe ich nicht, wie man das gleichwertig auf der Position ersetzen kann oder selbst mit, falls ich nicht, einer Rechtshänderin im Rückraum oder sowas. Das wäre schon sehr schwierig. Und ich glaube auch, bei Dortmund eine Sarah Wachter. Da haben die anderen Torhüterinnen, die man hat, alle nicht die Stabilität, um das irgendwie auszugleichen. Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Alina ist ganz gut in Schwung, aber ich glaube, die könnte Dortmund sogar noch ein bisschen den Ausfall ein bisschen wegstecken. Da haben sie auf den Positionen im Rückraum bei den Rechtshänderpositionen dann mit Nestaker, mit Lasuas, mit Bleckmann so ein bisschen, die zwar nicht an das ganze Niveau herankommen, aber wo der Abfall nicht so riesig wäre wie ein Ausfall von Nina Engel.
Die Frage, die jetzt folgt, ist relativ simpel, lieber Kollege. Wer wird deutscher Meister?
Ja, um mal den Signal Iduna Park zu zitieren, BVB Borussia.
Also du bist da relativ sicher anscheinend.
Ich würde es Blomberg wünschen. Ich traue es ihm durchaus leistungstechnisch auch zu. Ich denke aber doch, dass mein Favorit auf den Titel Dortmund ist.
Was macht die für dich zum Favoriten? Wo haben sie einen Tacken mehr zu bieten als Blomberg?
Ich glaube, es ist einfach diese Erfahrung aus der Champions League, die dann gerade in diesen Do-or-Die-Spielen zum Tragen kommen wird. Einfach nochmal einen Ticken härter zu verteidigen, nochmal sich einfach von einem Pfiff nicht verunsichern zu lassen. Solche Sachen. Ich glaube, das wird am Ende solche Playoffs entscheiden. Wie gehst du mal mit einem Pfiff um? Das haben wir ja gerade in Kiel gegen Eisenach gesehen. Wie gehst du mal mit einem Pfiff um, den du vielleicht nicht verstehst oder wo du nicht mit zufrieden bist? Lässt das in deinen Kopf hineinwandern? Geht dann die Konzentration herunter? Und ich glaube, da ist Dortmund insgesamt stabiler und solche Spiele, solche Playoffs werden vor allen Dingen im Kopf entschieden.
Und die werden auch entschieden, wenn es um die Plätze 5 bis 11 geht, also im Kopf entschieden logischerweise. Das ist eine skurrile Nummer, finde ich irgendwie. Also diese neue Playoff-Regelung aufgrund der späten Insolvenz nach dem 1. Juli der HB Ludwigsburg, da haben wir ja auch hier sehr, sehr ausführlich drüber diskutiert. Und ich müsste übrigens jetzt nochmal reinhören, was so deine Prognose war, wer auf welchen Plätzen landet. Aber ich glaube, wir sind dem Ganzen relativ nahe gekommen. Oldenburg geht also mit 7:0 Punkten in diese Playoffs um Platz 5 bis 11. Neckarsulm mit 6 Punkten, dahinter Metzingen mit 5 und Zwickau mit 4, Göppingen mit 3, Buxtehude mit 2 und Halle-Neustadt mit einem Zähler. Das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Jede Mannschaft absolviert 6 Spiele, davon 3 zu Hause und 3 auswärts. Ist es auch mit Blick auf diese Tabelle jetzt einfach ein Duell zwischen Buxtehude und Halle-Neustadt, wer in die Relegation muss, weil andere Mannschaften halt dann auch einen Zähler oder zwei oder drei oder vier und so weiter Vorsprung haben? Oder glaubst du, dass da noch mehr passieren kann? Denn manchmal muss man ja Auswärtsspiele absolvieren gegen Mannschaften, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Und da wissen wir, ist die Tendenz in der Handball-Bundesliga Frauen eher eine Auswärtsniederlage. Und manchmal muss man Heimspiele absolvieren gegen Mannschaften, die besser sind und dann verliert man vielleicht eher dieses Spiel. Wie schätzt du das ein und was hältst du von dieser Konstellation insgesamt? Mir gefällt das natürlich nicht. Das ist sehr, sehr schwierig und kompliziert, glaube ich, für alle Beteiligten und nicht im Sinne des Erfinders.
Also ich glaube, der Modus insgesamt ist ja irgendwie aus der Not geboren, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Also zum einen geht es natürlich für Oldenburg um das letzte Ticket für den Europapokal. Da sehe ich als größte Konkurrenz eigentlich eher Metzingen als Neckarsulm, weil Neckarsulm hat jetzt im Rückraum derart viele Verletzungen. Also Munia Smits fällt aus, dann fallen noch 2 weitere aus. Alessia Riene hat die ganze Saison noch nicht gespielt. Also da ist ja so viel an Qualität weggebrochen eigentlich. Deswegen sehe ich den Kampf um Platz 5, der ein Europapokal-Ticket bringt, den sehe ich zwischen Oldenburg und Metzingen und alle anderen spielen für mich da keine Rolle. Und wenn wir um den Klassenerhalt gucken, dann bin ich eigentlich gar nicht so pessimistisch, was Buxtehude angeht, weil Buxtehude hat den Vorteil, dass sie nach Neckarsulm müssen. Und ich glaube, da können sie wirklich gewinnen am zweiten Spieltag. Und dann haben sie das hinten raus, vor allen Dingen ein Heimspiel gegen Göppingen, während Halle-Neustadt zum Beispiel nach Göppingen muss. Das sind so Sachen, das könnte ein ganz entscheidendes Duell werden. Ich glaube sogar, Buxtehude könnte vielleicht sogar noch Zwickau abfangen. Also da muss man natürlich auch mal diesen ganzen Modus hinterfragen. Zwickau steht ja eigentlich nur aktuell auf 4, weil Oldenburg der eine Punkt noch zusätzlich aberkannt wurde und dann die Auswärtstore gegen Göppingen reichten. Also das ist ja so dermaßen verrückt, wie da der eine Bonuspunkt noch zustande gekommen ist für Zwickau. Also das muss man sich mit Sicherheit auch mal hinterfragen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, wie die Entscheidungen in der HBL bei Hüttenberg und Rhein-Neckar-Löwen aktuell liegen. Aber gut. Und dann glaube ich, dass von diesen Mannschaften am Ende keiner absteigt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Nürtingen oder die Füchse Berlin wirklich gegen irgendeine von diesen Mannschaften eine Chance haben werden.
Oh, siehst du die Diskrepanz zwischen erster und zweiter Liga so groß?
Sehe ich schon, und die Füchse und auch Nürtingen haben zwar gemeldet, ich weiß aber nicht wirklich, wie auch dieser Aufstiegswille jetzt von beiden Mannschaften da ist. Also da müsste schon viel schief gehen eigentlich. Ich glaube, die letzten Male, wenn es Relegation gab, hat sich auch immer der Erstligist durchgesetzt. Das war dann meist Zwickau. Aber ich glaube schon, dass da ein relativ großer Sprung ist. Und das sieht man ja auch, wie Halle-Neustadt sich schwer getan hat, in der Liga sich zurechtzufinden diese Saison. Also ich glaube nicht, dass da eine Mannschaft am Ende in die zweite Liga muss.
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht richtig vorstellen. Aber wenn man vielleicht in so Playdowns und in so einer Relegation in Nürtingen spielen muss, wo die Hütte brennt, dann kann es vielleicht mal vorkommen, dass man da relativ deutlich verliert. Aber dann gibt es ja immer noch ein Rückspiel. Das ist dann was ganz, ganz anderes. Also von daher, ich sehe das wie du. Ich glaube schon, dass der Bundesligist sich durchsetzen wird. Oder läuft die Relegation auch in Best of Three? Habe ich das jetzt eventuell falsch im Kopf? Da gibt es doch nur Hin- und Rückspiel, oder?
Relegation gibt es meines Wissens nur Hin- und Rückspiel. So sehe ich es aktuell auch, ja.
Gut, dann habe ich das richtig im Kopf. Nicht, dass ich da irgendwas Falsches erzähle. Alles klar, Christian. Dann haben wir ja alles besprochen, sowohl internationalen Männerhandball als auch den Frauenhandball und natürlich auch auf das geschaut, was am kommenden Wochenende passiert in Köln beim Final Four um den DHB-Pokal. Und natürlich gibt es dann in der Woche danach einen kurzen Rückblick und mal gucken, was es sonst noch so gibt. Ich bin sehr gespannt, ich weiß es nämlich aktuell selber noch nicht. Und falls ihr denkt, tolles Format, möchte ich gerne unterstützen. Das könnt ihr sehr, sehr gerne tun auf patreon.com/kreisab oder ihr schaut vorbei auf der Internetseite kreisab.de. Da findet ihr auch einen Link zu PayPal. Ihr findet den auch in den Shownotes. Also wer gerne möchte, kein Problem. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an info@kreisab.de. Danke für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit in dieser Woche und in einer hören wir uns dann wieder. Tschüss.